Den letzten beißen die Hunde und jetzt muss ich noch über Ökonomie sprechen. Rechnet sich das Thema? Ich möchte meine Disclaimers kurz zeigen. Das setzt sich zusammen aus Industrie, aus Körperschaften des öffentlichen Rechts und auch aus Blutspendediensten, nationalen Blutspendediensten in unterschiedlichen Ländern dieser Welt. Wenn wir über die Frage Kosten in der Medizin, aber auch sonst in Bereichen der Wirtschaft sprechen, ist dieses Prinzip Cost-Effectiveness wahrscheinlich sehr einleuchtend und leicht verständlich. Hier auf der X-Achse wählen Sie einen Outcome-Parameter, sagen wir Quality-Adjusted Life Years oder irgendeinen Score, den Sie klinisch relevant finden. Und auf der Y-Achse stellen Sie die Kosten dagegen. Wenn Sie jetzt ein beschränktes Budget haben, dann würden Sie aus diesen drei Optionen ganz klar C wählen, weil Sie den besten Outcome, den höchsten Zuwachs an Outcome haben für den geringsten Mitteleinsatz. Und dann gibt es Sektoren, wo Sie einfach aufgrund von Budgetkürzungen auf Outcome verzichten müssen und dabei eben Geld einsparen, was natürlich eine sehr kurzfristige Sicht der Dinge ist. Dann gibt es einen Quadranten, wo Sie sich eigentlich nie finden sollten, weil Sie dort nur Geld verbrennen. Und dann gibt es noch den Quadranten, den sich jeder wünscht, wo man für weniger Geld mehr bekommt. Und jetzt ist die Frage, nicht nur überhaupt dieses ganze rote Dreieck ist eigentlich der Bereich, wo Sie nicht hin sollten, aber hier ist er eben am heißesten, da sollen Sie überhaupt nicht hin. Und die Frage ist, wo sitzt in diesem Ganzen jetzt das Patient Blood Management, das jetzt nochmal mit diesen drei Säulen kurz dargestellt ist. Ich möchte Ihnen, bevor ich die Frage am Ende beantworte, jetzt einfach einige Studien zeigen, wo der ökonomische Aspekt mit dem Vordergrund steht. Das erste ist das PBM-Konzept in der Schweiz bei Donald Spahn am USZ. Wir haben hier eine Arbeit, die Implementierung hat 2012 begonnen. Und das ist ein ganz wichtiges Element. Jetzt hier sehen Sie Implementierung eines PBM-Programms mit Monitoring and Feedback. Das heißt, wir können von der Krankenhaus auf die Abteilungsebene bis zum individuellen Arzt, Chirurgen, Anästhesisten genau zeigen, was ist dein Blutverbrauch, aber was ist auch der Outcome deiner Patienten. Und interessant, in 2012 hat das USZ neue Transfusionsguidelines implementiert, das sehen Sie hier, und es hat überhaupt keinen Effekt auf den Verbrauch gehabt. Und dann in 2013 wurde das Monitoring-System eingeführt und siehe da, Hawthorne-Effekt, es kommt zu einem ganz immediaten Abfall der Kosten, $2 Millionen gleich im ersten Jahr, und das schreibt sich seither fort, und bei wachsenden Patienten, bei einer wachsenden Caseload ist das ökonomisch noch attraktiver. PBM in den Vereinigten Staaten. Hier ist eins dieser sechsmal im Jahr erscheinenden News der American Association of Blood Banks. Die haben ihre Frühjahrsausgabe dem Thema gewidmet, The Evolution of Patient Blood Management, haben auch über Culture Shift gesprochen. Und dort wurde besonders die Arbeit von Stephen Frank und Johns Hopkins diskutiert, wo ebenfalls im ersten Jahr eine Produktkosteneinsparung von $2,1 Millionen realisiert wurde. Das bedeutete mit dem Mitteleinsatz, der da war, ein Return of Investment von mehr als 400%. Ich glaube kaum, dass irgendwer hier im Raum jemals an einer Intervention beteiligt war mit einem so gewaltigen Return of Investment. Und diese Arbeit ist im Grunde genommen die Zusammenfassung der Daten. Hier ist die Originalarbeit aus Anesthesiology 2017. Und jetzt möchte ich über eine Vorlage sprechen, die eigentlich Gültigkeit haben kann und sollte für die ganze Welt, das westaustralische PBM-Projekt. Denn das war eines, wo es um eine landesweite Implementierung ging. Und die wurde von allen Stakeholders von der Stunde Null mitgetragen. Das hier ist Westaustralien, hier in Blau. Sie sehen die Landmasse, es ist sehr dünn besiedelt, 2,5 Millionen Einwohner für 2,5 Millionen Quadratkilometer. Also wenn Sie klaustrophob sind, dann gehen Sie nach Australien. 74% ungefähr leben in Perth. Wenn Sie krank werden, schauen Sie, dass Sie nahe bei der Stadt sind. Und dann haben wir dort die am schnellsten wachsende Population Australiens und vor allem, was sehr wichtig ist für dieses Projekt, das Segment der 60-Jährigen und älter wächst dort ebenfalls am stärksten. Es ist also so etwas wie ein Wet Lab, wo wir das erste Mal flächendeckend PBM implementieren konnten. Und dann in 2017 war es uns möglich, die Daten zu publizieren aus den vier größten Häusern. Das war zwar das ganze Land, aber wir haben für Studienzwecke einfach uns in dieser großen Kohorte von mehr als 600.000 Patienten die Ergebnisse angeschaut. Und dieses ganze Konzept war nicht primär eines der Transfusionsvermeidung, was also sehr dem allgemeinen Missverständnis nun hilft, aufgeklärt zu werden. Es war ein Quality, Safety and Effectiveness Approach. Und man wollte dabei ganz einfach den medizinischen, also es geht nicht mehr nur um die chirurgischen Patienten, sondern auch um die medizinischen Patienten, den Outcome verbessern und gleichzeitig eine wesentliche Kosteneinsparung erzielen. Das heißt also, in diesem wunderschönen Quadranten unten rechts wollte man landen. Wir haben in dieser Studie sämtliche Patienten dieser vier Häuser eingeschlossen, mit Ausnahme der Psychiatrie. Und das bedeutet, dass wir auch alle großen, komplexen Eingriffe mit in der Kohorte hatten. Und nachdem wir unsere logistische Regressionsanalyse gemacht haben, mit einem besonderen Gewicht natürlich auf die Veränderung des Case-Mix-Index, der durch diese alternde Bevölkerung auch angestiegen ist über diese 6 Jahre. Und hier sind die Ergebnisse. Also der Surrogatparameter ist nach wie vor die Reduktion an Transfusionskosten. Und Sie sehen hier in der oberen Zeile, wir haben 4,5 Millionen Dollar in die Hand genommen und haben damit allein an Produktkosten 18,5 Millionen gespart. Wenn man aber jetzt die Aktivitätskosten oder Activity-Based Cost der Transfusion mit allen logistischen und labortechnischen und Verabreichungszeiten und Anästhesiezeiten und so weiter hinzurechnet, dann haben wir zwischen 80 und 100 Millionen gespart. Was wir nicht noch hinzugerechnet haben, wobei wir daran gerade arbeiten, ist eine Valorisierung der verbesserten Outcomes. Und Jens hat ja schon darauf Bezug genommen, weil das ja eigentlich das Wichtigste ist, was waren die Patient Outcomes über diese 6 Jahre bei diesen 600.000 Patienten. Die In-Hospital Mortality, Krankenhaussterblichkeit, ist im sage und schreibe 28% zurückgegangen. Und wir reden hier von einem hochmodernen, best ausgestatteten Gesundheitssystem. Und doch konnten wir eine so außerordentliche Veränderung feststellen. Gleichzeitig haben wir die Verweildauer sinken sehen um 15%. Das bedeutete über den gesamten Verlauf der Studie, dass wir 69.000 Verweildauertage weniger hatten. Das entspricht ungefähr 200 vollbelegten Betten über ein Jahr. Wir haben darüber hinaus die nosokomialen Infektionen um 21% reduziert gesehen. Und dann auch die Rate an Myokardinfarkten und Schlaganfällen. Der einzige Parameter, der in die andere Richtung zeigte, war die Wiedereinweisung von Patienten. Ich habe meine eigene Hypothese dazu, aber wir haben dazu noch nichts publiziert bis zur Stunde, aber vielleicht machen wir das noch. Die Folge für Australien wegen dieser Initiative und auch einer Reihe von randomisiert kontrollierten Studien, aber die Zeit erlaubt es mir nicht, diese zu zeigen, hat die Australische Kommission für Sicherheit und Qualität im Gesundheitswesen, PBM, zur nationalen Priorität gemacht. Jetzt möchte ich kurz ausholen, weil dieses Projekt in Australien international unterstützt war. Also hier, das war die Core-Gruppe, Donald Spahn, James Isbister, Arye Schender, Shannon Farmer, Hans Gombotz, meine Wenigkeit. Und wir haben eigentlich zeitgleich in Australien und auch in Österreich an diesem Thema gearbeitet, ab dem Jahr 2005 ungefähr, 2004. Und Hans Gombotz hat dann in Linz, und hier ist die Arbeit aus dem Anästhesisten, gezeigt, wie bei den 8 größten Häusern Österreichs, und hier war der Beginn der Implementierung in Linz, die Gabe von EK pro Hospitalisierung von etwa 0,3 auf die Hälfte sank, während in den meisten Häusern, in einigen hat es auch noch Veränderungen gegeben, hier in diesem violetten, ich weiß aber nicht, welches Haus das war. Jedenfalls waren wir hier, sehen wir hier die deutlichste Veränderung. Und das war interessant, es hat einen Bericht des Landesrechnungshofes gegeben von Oberösterreich, der zu dieser Zeit die Blutzentrale Linz auditiert hat, mit der Feststellung, dass die Erlöse aus Blutprodukten in diesen Zentrum rückläufig sind. Und in der Erläuterung weiter unten heißt es dann, dass der Grund dafür verbesserte Operationstechniken und PBM sind, wobei ich denke, dass auch verbesserte Operationstechniken im Grunde genommen PBM-Maßnahmen zumindest in einem gewissen Umfang darstellen. Aber jetzt ist die Frage, was hat sich in Österreich insgesamt getan? Und es ist schon positiv zu vermerken, wir hatten ein ähnliches Slide schon vorher. In 2011 war Österreich Spitzenreiter in Europa. Die Dänen waren eine Zeit lang die Ersten. Wir haben sie blutige Wikinger genannt. Und dann gab es doch über die nächsten 5 Jahre eine massive Veränderung dieser pro Kopf Herausgabe oder pro 1000 Einwohner. Das ist die klassische internationale Kennzahl. Dennoch, wenn man jetzt das mit Westaustralien vergleicht, liegen wir jetzt bei 19 pro 1000 und Österreich jetzt bei etwa 37. Also wir haben fast 50% weniger pro Kopf nach wie vor. Und es zeigt, dass wir vielleicht den Boden noch nicht erreicht haben, einer sehr ähnlichen Bevölkerungsstruktur. Jetzt ist noch die Frage, warum angesichts solcher Ergebnisse wir trotzdem mit Hürden und Hindernissen kämpfen bei der Implementierung von PBM. Und das ist ein interessanter Artikel im Sounding Board des New England Journal of Medicine im Herbst 2017, geschrieben von Harvey Klein, dem Direktor des NIH für Blood Tissue and Organs, und Jay Epstein vom FDA, ebenfalls zuständig für Blood Tissue and Organs. Und sie schreiben in diesem Sounding Board im Hinblick auf die gesunkenen Transfusionszahlen in Amerika, die haben die Daten ja schon von Jens gesehen, und ich glaube auch zum Teil von Herrn Perger, the decline is largely a result of both advances in medical practice that benefit patients. Also das wird überhaupt nicht in Frage gestellt, dass es ein gutes Konzept ist. Aber jetzt kommt der interessante, das Problem, weil der Artikel ist überschrieben, eine Krise für die Nachhaltigkeit im amerikanischen Blutsystem. However, one consequence of declining blood use that was not widely anticipated is the loss of the major source of revenue for blood providers. Also mit anderen Worten, ich denke, dieser Artikel hätte mehr in die Harvard Business Review gehört als in das New England Journal of Medicine. Aber Sie sehen hier eindeutig, dass ein Interessenskonflikt ein wirtschaftlicher, massiver vorhanden ist. Und das zweite Problem, das denke ich nicht so ganz in die Richtung der Psychologie geht, sondern ja vielleicht doch, weil es Ignoranz ist. Was Sie hier sehen, ist eigentlich ein sehr erschütterndes Slide. Das ist die Arbeit von Bennett Guerrero 2010 im JAMA, wo Sie auf der X-Achse, Sie haben insgesamt knapp 800 Herzzentren, das sind alle Herzzentren zu der Zeit in den Vereinigten Staaten. Hier haben Sie die Caseload von Primary Isolated Cabbage und auf der Y-Achse haben Sie die Transfusionsrate. Und Sie sehen, hier ist absolut kein Lerneffekt. Es ist all over the place, würde man sagen, in Australien. Und das Schlimme ist, dass diese oberen dieser obere Bereich hier, der konsumiert ungefähr 55% aller Konserven in Amerika für diese Art des Eingriffes. Also wir sehen, dass hier noch ein enormer Bedarf der Bewusstseinswerdung Platz greifen muss. Und ich denke, das, was hier passiert, ist nicht Evidence-Based Medicine, sondern Lottery-Based Medicine. Das passt auch gut zusammen mit dem Ergebnis der Consensus Conference vor einigen Jahren. Das war die erste überhaupt über Transfusion and Outcome, in der ganz klar herauskristallisiert wurde, dass rund 60% aller gegebenen Transfusionen in Wirklichkeit nicht indiziert sind. Bei 30% herrscht Unsicherheit und nur bei ungefähr 12% sieht man eine klare Indikation. Vor 28 Jahren kam dieser Artikel im JAMA, der sagt, es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen Wissen, Knowledge, Clinical Knowledge und Transfusion Decision Making. Und die Zahlen zeigen klar, dass die Anzahl der transfundierten Produkte invers proportional zur Kenntnis des Klinikers in Sachen Transfusionsmedizin ist. Und das ist also noch einmal eine Unterstreichung dieses Ignoranz- oder Nichtwissens Nichtwissens ist. Interessant ist, dass vor über 80 Jahren das New England Journal of Medicine diesen Artikel herausbrachte, The Use and Abuse of Blood Transfusions. Und da heißt es, the transfusion of blood may be a life-saving procedure under certain circumstances. It may be a necessary supportive measure under others, but it's too often undertaken when the doctor can think of nothing else to do after all other therapy has failed. Und das ist genau das, was Jens Meyer gerade mit dem Action Bias untermauert hat. Kommen wir zurück zu Karl Landsteiner. Er hat sicherlich mit seiner Entdeckung eines gemacht, er hat ein ganz klares Sicherheitsrisiko beseitigt. Aber gleichzeitig hat das zu einer relativ unreflektierten Transfusionspraxis geführt, weil man dachte, aha, dieses Problem ist weg, nun kann transfundiert werden. Was Kliniker über Jahrzehnte versäumt haben, war die wohl dringlichste Frage, und mit der kam eigentlich erst Bruce Beese in 2004. Does transfusion do what it's intended to do? Does it improve outcome or prevent adverse outcome? Und dann sagt er in seiner, und das auf dem Hintergrund von ungefähr 150 Millionen allogenen Blutprodukten, die pro Jahr gegeben werden, dass eigentlich sehr dünne Evidenz für die Transfusion vorhanden ist, mit Ausnahme natürlich. Wir haben heute schon über die malignen hämatologischen Patienten zum Beispiel gesprochen, und dass die Mehrzahl der Studien eigentlich zeigt, dass es einen Zusammenhang, und zwar einen mengenabhängigen Zusammenhang zwischen Transfusion und verschlechtertem Outcome gibt. Und wenn Sie eine PubMed-Search machen, ich habe sie gemacht von 1945 bis 2017 unter der Fragestellung Transfusion and Outcome, dann sehen Sie, dass die ersten Jahrzehnte die klinische Frage tatsächlich ignoriert wurde. Und dann kam eine gewisse Nervosität auf, als wir eben die Blutkrise, wie wir sie kannten, die HIV-Krise kannten. Das war die erste Model Crisis, wenn man nach Levine geht, dem Soziologen, der emigrierte aus Österreich. Und die zweite Model Crisis, die bezeichne ich als die Era of Doubt in Research, die dann besonders einen Impuls bekommen hat mit der Studie von Paul Lebert, die berühmte Trick Trial 1999 in den Intensivpatienten. Und ganz jung eigentlich ist erst die Model Revolution, das ist Patient Blood Management. Und Sie sehen auch hier die Literatur, die eigentlich begann, Sie finden das Stichwort Patient Blood Management im Abstract oder Title erst ab 2007. Und die ersten Publikationen stammen aus diesem Zirkel der Mitarbeiter, die ich Ihnen kurz vorher in diesem privaten Foto gezeigt habe. Und das Interessante ist, dass nicht alle, aber die überwiegende Zahl der Arbeiten hier oben eigentlich diesen Adverse Outcome zeigt, während die nun zunehmenden Arbeiten auf dem PBM-Sektor den Intended Outcome zeigen. Man müsste also sagen, PBM ist ein No-Brainer, und wir müssten doch eigentlich aufgrund der Evidenz und aufgrund der ökonomischen Argumentation ganz klar sehen, und hier sind wir wieder bei unserem Konzept der Wirtschaftlichkeit, dass PBM in diesen Quadranten sitzt. Wir haben einen besseren Outcome für weniger Geld. Und das ist eine Situation, die wir brauchen in Volkswirtschaften, bei denen die Ausgaben für Gesundheit gemessen am Nationalprodukt gegen 17% tendieren. Wir haben bereits 2012 im BJA geschrieben, PBM, a win-win, a wake-up call. Es gewinnen alle, bis auf eine Industrie, die sich natürlich re-engineeren muss. Und wir haben heute eindrücklich gesehen in einem der Vorträge, was die Immunologie und Immuntherapie alles zu leisten vermag. Und wahrscheinlich ist dort die Zukunft, aber sicher nicht mehr im Bloodbanking, wie wir es die letzten 70 Jahre gesehen haben. Nature hat diesen Impuls aufgegriffen, und das ist nicht der Originaltitel. Der Originaltitel heißt Save Blood, Save Lives. Und was Sie hier unten sehen, Transfusions are one of the most obvious treatments in modern medicine at a cost of billions of dollars. Researchers are working out of how to cut back. Und ich möchte mit dem vorletzten Slide noch kurz etwas in Erinnerung rufen. Ich bin ganz bei Ihnen mit dem Anämieproblem. Die Global Burden of Disease Study im Lancet, gesponsert von der Bill and Melinda Gates Foundation, hat uns gezeigt, dass von den 310 Diseases and Injuries weltweit Anämie die Nummer eins ist. Wir haben eine weltweite Prävalenz von 2,5 Milliarden. Davon sind 1,5 Milliarden Eisenmangelanämisch. Das heißt, wir haben insbesondere in dem Segment der Älteren grundsätzlich eine Anämieprävalenz um etwa 30%. Und eine Meta-Analyse von Fowler mit 950.000 Patienten im chirurgischen Setting hat gezeigt, dass die Odds-Ratio für eine Transfusion im anämisch-chirurgischen Setting fünffach erhöht ist gegenüber dem nicht-chirurgischen Patienten. Und wenn wir doch wissen, dass die Eisenmangelanämie erstens leicht diagnostizierbar ist und zweitens leicht und kostengünstig zu behandeln ist, dann haben wir hier eigentlich die erste Pflicht einzugreifen. Und wenn wir dann in die einzelnen Arbeiten gehen, in die einzelnen publizierten Arbeiten über die Anämieprävalenz im chirurgischen Setting, präoperativ steigt die Zahl bis zu 78%. Und wenn dann diese Patienten unkorrigiert hospitalisiert werden und chirurgisch oder auch medizinisch therapiert werden und ihr Blutungsereignis eben sehr inkompetent gemanagt wird, dann wird aus dem blassen Patient ein blässerer. Und wenn wir dann noch exzessive iatrogene Blutabnahmen haben, dann wird er noch blässer und dann ist das Unausweichliche dieser noch verschärften Anämie ganz klar die Transfusion. Und während wir diesen Pfad hinuntergehen und eben hier und hier und hier sehr liberal mit dem kostbaren Patientenblut umgehen, gehen wir hier diese Entwicklung der verschlechterten Outcomes einschließlich Mortalität, Morbidität, Verweildauer, unnotwendige Kosten und ein unnotwendiger Druck auf der Spenderpopulation. Was kann man in Conclusio sagen? Kommen wir nochmal zurück zu diesem Slide. Das ist jetzt die schon verbesserte Situation in Österreich. Das ist die Situation in Westaustralien. Die Zone dazwischen nenne ich die Mortalitäts-Morbiditäts-Kostenzone. Und mit PBM sind wir in der Lage, sie erfolgreich zu reduzieren und ohne PBM mit der Triade von Anämie, Blutung und unreflektierter Transfusion verschlechtern wir sie. Vielen Dank.